wir alle wünschen uns kompetente Kinder, lebenskompetente Kinder, nicht nur schulkompetente Kinder. Und darum geht es heute in diesem Podcast.
Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit und ich sage ein ganz freundliches Moin hier aus Flensburg.
Und natürlich wieder ein liebevolles Grüß euch aus Bayern.
Ja, wie ich gerade schon ein bisschen im Intro angedeutet habe, geht es heute um das Thema Life Skills, Lebenskompetenzen. Ein sperriges Wort, finde ich, oder nicht, Andrea? Lebenskompetenzen.
Oh, ja, sehr fürchterlich. Oh, aber letztendlich drückt es einfach kurz und knackig aus, ja, dass man bestimmte Kompetenzen braucht, um zu leben und überleben.
Genau, und es geht ja, wir sprechen auch von starken Kindern, aber eigentlich brauchen wir nicht nur starke, sondern auch kompetente Kinder. Kinder, die einfach auch wissen, was sie in verschiedenen Situationen tun. Und diese Life Skills, die sind tatsächlich von der Weltgesundheitsorganisation zusammengeschrieben worden. Und wir haben festgestellt, eigentlich alles, was wir in der Akademie machen, vom ganzheitlichen Ansatz, können wir ganz gut bedienen mit diesen Life Skills, die
wahrscheinlich haben wir von uns abgeguckt, ich sag's ja.
Ja, ich sag's dir. Das ist genau das, was man eben braucht, um ein erfolgreiches Leben zu führen und ein glückliches Leben. Und ich glaube, das wünschen wir uns ja alle für unsere Kinder. Ich fange jetzt mal mit der ersten Fähigkeit an und das ist die Problemlösefähigkeit. Ich finde, das ist eine total wichtige Fähigkeit, denn naja, manchmal räumen wir unseren Kindern auch, kenne ich auch von mir selber, ein bisschen zu viel Hürden aus dem Weg. Und oft ist es so, man muss im Leben ja auch mit Problemen zurechtkommen. Egal, was wir tun, egal, wie wir uns vorbereiten, es können Probleme auftreten. Also wir hatten es gerade am letzten Wochenende, wir waren unterwegs und unsere Tochter rief an, Auto, ich habe einen Platten. Das ist natürlich schön, aber wenn wir nicht da sind, musste sie eben auch selber sehen, wie rufe ich den ADAC an, was kann ich tun, was kann ich regeln. Und auch sowas ist ja auch so der Punkt. Wir werden immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Wir stellen uns etwas vor, wir wollen vielleicht schwimmen gehen, es regnet. Oder wir wollen irgendwo irgendwas einkaufen, es ist nicht da. Wir müssen ein Kuchenrezept machen, wir müssen was abwandeln. Also Problemlösefähigkeit heißt es einfach, auch zu gucken, wenn auch Dinge auftauchen, wie kriege ich auf gut Deutsch gesagt die Kuh vom Eis. Darum geht es eigentlich bei Problemlösefähigkeit. Ganz simples Beispiel, ich habe in der Schule meinen Stift vergessen, soll die Klassenarbeit schreiben. Ne? Ich muss mir einen Stift ausleihen von irgendjemand. Oder das ist auch so ein Stückchen Problemlösekompetenz. Mein Kind hat totale Schwierigkeiten, lesen zu lernen wegen einer Legasthenie. Welche Möglichkeiten gibt es eben zusätzlich zu einem Legasthenie-Training? Zum Beispiel, man kann manchmal mit Audiobooks arbeiten. Das heißt, Problemlösefähigkeit zeigen wir immer dann, wenn sich uns ja irgendwas in den Weg stellt und wir entweder einen Weg finden, um den dicken Brocken drumherum zu laufen oder den dicken Brocken in kleine Stückchen zu hacken, damit wir weiterkommen. Und damit brauchen wir nämlich etwas, damit wir das tun können. Was Andreas absolutes Lieblingsthema ist, wir müssen kreativ werden. Und da sind wir schon bei Fähigkeit Nummer 2.
Absolut. Und ich habe bloß jetzt gerade so einen schönen Vergleich denken müssen. Die Bezeichnung habe ich letztes Mal erst gehört. Und zwar geht es also um Curling-Mamas. Kennst du Curling-Mamas?
Nee. Ich kannte Helikoptereltern bisher, aber Curling-Mamas kannte ich noch nicht.
Ja, genau. Und zwar dann ist diese Curling-Mama, die ist beim Eisstockschießen da vorher, die mit den Schrubber da die Hürden weg. Dass praktisch der Eisstock da optimal zu dem Puck da hinrollen kann. Curling-Mamas. Und das fand ich total cool, diesen Vergleich. Und der trifft es eigentlich auf den Punkt, wie du ja schon gesagt hast, denn ja, als Problemlösefähigkeit ist es das A und O, um wirklich sinnvoll überleben zu können. Aber wenn ich nicht weiß, wie ein Problem hier rangekommen, dann geht es einfach nach hinten los, das Ganze. Und ja, da kommt tatsächlich die Kreativität ins Spiel. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der ganz häufig unter den Tisch kehrt wird. Und ich finde es so genial, dass das damit aufgeführt wird. Denn in der Schule ist es ja auch nicht mehr so, dass ich irgendein Arbeitsblatt oder so mal auswendig lerne, das in der Probe, bei uns Stehgreifaufgabe X, einfach mal hinschreibe und gut ist und dann habe ich meine gute Note. Nein, das ist nicht mehr so. Es wird heutzutage Transferdenken gefragt, dass ich einfach um die Ecke denke, dass ich das, was ich gelernt habe, anwenden kann und dazu brauche ich Kreativität. so komisch, wie das auch klingt, weil wir verstehen unter Kreativität auch, ich nehme mal einen Pinsel und mal was auf die Leinwand, so ist es nicht. Wenn wir kreativ sind, dann sind wir in einem Flow, wenn wir kreativ sind, dann können wir neue Dinge entdecken, können wir Sachen aus einer anderen Perspektive raus sehen und da kommt dann wieder mal Entspannung mit ins Spiel, denn tatsächlich nur wenn wir entspannt sind, können wir wirklich kreativ tatsächlich sein. Und grundsätzlich besteht aber tatsächlich diese Kreativität aus vier Grundkomponenten. Zum einen eben aus der Geläufigkeit, das heißt die Fähigkeit, neue Ideen zu generieren. Der zweite Punkt, aus dem Kreativität entsteht, ist die Flexibilität, das heißt eben diesen leichten Perspektivwechsel einzunehmen, eben da auch das Transferdenken, einfach die Sachen aus einer anderen Sichtweise zu beleuchten. Dann natürlich unsere Originalität, das heißt, etwas Neues zu erfinden. Und das finde ich total spannend, denn häufig werden Kinder, die so total kreativ sind und so Neues ausprobieren und so weiter, immer so ein bisschen abgetan als kleiner Spinner oder sowas. Aber ich finde das Geniale dran, denn die haben wirklich Kreativität und die, ja, weiß ich nicht, die haben ja einfach eine Fähigkeit, die mit nichts aufzuwiegen ist, eben neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen zu erfinden, was, wie zum Beispiel bei meinem Sohn, absolut häufig Nerven kostet. Weil mein Sohn, der macht auch immer aus vorhandenen Gegenständen alles andere draus. Aus Rezepten macht der immer andere Rezepte und ja, es kostet Nerven, da wirklich ihm zu vertrauen, ihm diese Kreativität zu lassen. Aber letztendlich kommen jedes Mal richtig, richtig coole Sachen raus. Und dann kommt eben diese Ausarbeitung mit dazu. Das heißt, auf anderen Ideen aufbauen und ja, aufgrund dieser Aufzählung, die ihr euch jetzt ja gerade gegeben habt, das heißt Geläufigkeit, Flexibilität, Originalität und Ausarbeitung, seht ihr ja schon, aus welchen Bausteinen die Kreativität besteht und wieso die so unglaublich wichtig ist, um im Leben bestehen zu können, um ein richtig geniales, selbsterfülltes Leben auch wirklich zu haben. Aber dazu gehört halt nicht nur die Kreativität, sondern wir müssen auch wissen, wie wir das Ganze in Worte oder in Handlungen oder in Taten verpacken können. Ja. Und das wären natürlich auch unsere Kommunikationsskills. Und da ist ja Petra die Expertin.
Naja, Kommunikation kommt ja auch so ein Stückchen, also unser Miteinander, Beziehungen, die wachsen, gute Gespräche führen. Ne? Da gehen wir mal runter von diesem Kommunikation. Das hört sich oft so an, so genau wie Kreativität und der Pinsel. Aber eigentlich geht es ja nur darum, um gute Gespräche zu führen, aber auch angemessene Gespräche zu führen. Also wie zum Beispiel, wie kommuniziere ich in einer bestimmten Situation angemessen? Also selbst wenn es nicht okay ist, wenn ein Dreijähriger sich vor Wut hinschmeißt, ist es absolut für seine Hirnreifung noch angemessen, ein solches Verhalten. Ja, für einen 30-Jährigen, der dann die Tasse an die Wand knallt, ist es vielleicht nicht mehr ganz so angemessen. Also Kommunikation hat was damit zu tun, natürlich, dass ich auch vielleicht Dinge kenne wie aktiv zuhören und fragen, weil durch Zuhören und Fragen kann ich natürlich Gespräche ganz genial steuern, aber auch, dass ich auch weiß, was ist in welcher Situation angemessen. Auch meine nonverbale Kommunikation ist immer ganz furchtbar, wenn jemand so nonverbal anders kommuniziert, als er verbal kommuniziert. Das kann ziemlich in die Hose gehen. Das heißt, Kommunikationsskills, also die richtigen Worte brauchen, meine Wünsche formulieren können, meine Ziele formulieren können, anderen zuhören können, um deren Wünsche und Ziele aufzunehmen und eben angemessen reagieren zu können. Das sind wichtige Kommunikationsskills und die brauchen wir natürlich auch, um uns selber wahrzunehmen. Denn ich kann mich ja nur wahrnehmen, wenn ich mich in der Gruppe wahrnehme. Und Andrea, da hast du was zum Thema Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis.
Ja, das ist natürlich absolut wichtig, um bestehen zu können, denn bei der Selbsterkenntnis, das beinhaltet letztendlich das Erkennen ja von uns selbst, ne? Einfach mal zurückzugehen und zu gucken, hey, wie bin ich denn so drauf, wie ist denn um meinen Charakter bestellt, die eigenen Stärken zu erkennen, aber genauso gut auch die Schwächen zu tolerieren und zu akzeptieren und auch seine Wünsche und Abneigungen zu erkennen. Da geht es einem auch, dass ich nur dann, wenn ich letztendlich das weiß, kann ich auch Grenzen setzen und kann ich mich letztendlich schützen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Life-Skill dann auch. Und die Entwicklung der Selbstwahrnehmung kann eben uns helfen zu erkennen, zum Beispiel, wann wir gestresst sind oder wann wir uns unter Druck fühlen oder wann es uns total gut geht. Und dazu brauche ich eben dieses Selbstbewusstsein, damit ich einfach wirklich ein zufriedenes Leben kann. Denn das ist tatsächlich eine Voraussetzung für eine richtig coole Kommunikation, weil wenn ich weiß, wie es mir geht, kann ich das natürlich auch in Worte ausdrücken. Wenn ich weiß, wie genial das ich bin, wie einzigartig das ich bin, dann brich ich auch nicht immer so, brich ich nicht zusammen, wenn eben so ein kleiner Brocken gerade im Weg liegt. Oder wenn ich kleine Steinchen habe, die ich erstmal aus dem Weg kehren müsste, das tut mir dann nichts, weil ich weiß, ich schaffe das, ich kriege das in einer gewissen Art und Weise hin. Und da schweife ich mal ganz kurz aus, weil dann muss ich tatsächlich mal ein Beispiel bringen. Du weißt es ja, nein, du weißt es nicht, von was ich jetzt erzähle, doch irgendwie weiß es schon, weil ich war doch letztes Mal auf dieser Mastermind, ne? Auf einer Mastermind, wo lauter super geniale, erfolgreiche Unternehmer sind und dann kommt die kleine Andrea dahin. Und denke, super, ich mit meinem Bayerisch touch da hin und dann heißt es noch einen Tag davor, ja, also man muss nur einen 20-minütigen Vortrag halten. Okay, gut, erstmal durchatmen, zurückgehen, gucken, ja, was kann ich bringen, haben wir eine Idee dann der Petra geschrieben, wir haben dann auch nochmal gezoomt drüber und ich habe tatsächlich eine total schlaflose Nacht gehabt, weil ich habe gewusst, vor 40 Unternehmer, die total anders sind wie ich und total anders ticken wie ich, muss ich jetzt auch diesen Vortrag halten. Und dann bin ich aber zurückgegangen und habe gesagt, hey, Andrea, wie viele Vorträge hast du schon gehalten? Das waren auch Menschen und die trinken auch bloß Wasser und haben die gleiche Luft wie du. Und da habe ich tatsächlich wieder auf mein Selbstbewusstsein zurückgegriffen, dass ich weiß, ich kann es schaffen, egal wie es ausgeht. Nein, das ist wieder die andere Frage. Aber ich habe gewusst, ich kann es schaffen und ich habe wirklich an mein Selbstbewusstsein plädiert, dass ich mir wieder bewusst ins Leben gerufen habe, was ich alles schon geschafft habe, dass ich schon so viel gemeistert habe und dass das eine Hürde ist, die sich aber, das ist es einfach heißt, diese zu erklimmen und danach den Erfolg zu feiern. Und da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig das ist, ein gutes Selbstbewusstsein zu haben, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, vor 10 Jahren oder so, war ich wahrscheinlich an so einer Herausforderung kläglich zusammengebrochen. Und zum Thema Selbstbewusstsein bloß ein ganz kleiner Schwank am Rande, weil ich bin tatsächlich in den Vortrag reingegangen, also man darf nicht vergessen, ne, also um mich rum lauter Anzugträger und lauter Damen mit High Heels und kurzen Röckchen und Stöckelschuhen. Und naja, dann komme halt ich daher und habe gedacht, okay, gut, was kann Schlimmeres passieren, als dass du so bist, wie du bist? Und habe dann mit denen Sätze angefangen, also ich bin Andrea, ich komme aus Bayern, ich kann kein Hochdeutsch, deswegen müsst ihr mit Bayerisch zurechtkommen. Und ich rede auch so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das waren tatsächlich meine Sätze, mit denen ich dann begonnen habe. Und habe tatsächlich, ja, wer den stummen Urvölkerschrei kennt, den habe ich zum Beispiel gemacht, oder die ganz neue Telefonzellenübung. Das heißt, auch die Unternehmer rundherum haben sie richtig mit mir zusammen zum Affenmahl werfen. Und wir haben dann so eine entspannte Atmosphäre gehabt. Und da habe ich wieder gewusst, hey, vertraue auf dich, vertraue auf deine Kompetenzen. Und ist natürlich mein Selbstbewusstsein ganz enorm gewachsen. Aber das ist nur ein kleiner Schwank am Rande, weil das war für mich wirklich, glaube ich, schon tatsächlich ein Meilenstein in meinem Leben, den ich da durchlebt habe. So einmal durch die Hölle und zurück, aber Selbstbewusstsein ist ganz, ganz, ganz enorm gewachsen. Aber da gehört natürlich zum weiteren Überleben, also das war zum Beispiel da mein Life-Skill, gehört natürlich auch das kritische Denken mit dazu, ne? Also nicht immer alles für bare Münze nehmen.
Eine Fähigkeit, die mir im Moment ganz, ganz wichtig ist. Wir werden ja überschwemmt von Fake News und nicht nur Fake News jetzt im politischen Sinne, wo uns ja manchmal echt so der Kamm schwillen kann, sondern tatsächlich auch, wenn wir auf Instagram gucken, wir sehen Fake Lives, wir sehen Fake, es werden Fake Profile und gerade Kinder nehmen sich das ganz oft an, vergleichen sich damit mit ihren Idolen und dann kann das natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache sein. Ich komme sofort, ja, genau, aber das kritische Denken ist für mich echt ein ganz wichtiges Ding. Also auch zu wissen, wo kann das überhaupt stimmen? Ne, die Dinge einfach zu hinterfragen, die da gesagt werden und ist das überhaupt logisch? Manchmal stehen da Sachen, wenn man einfach nur ein bisschen logisch denkt, kann es nicht passen und auch zu wissen, ich kann mich in mehreren Quellen informieren. Ich darf nicht immer alles aus einer Quelle glauben und ich darf auch nicht nur, weiß ich, denn das ist ja auch dieses Schlimme, man ist in einer Bubble drin und diese Bubble hat alle immer den gleichen Blick und es ist ganz wichtig, auch mal in den Blick der anderen Bubble zu gehen und wirklich zu überlegen, ja, was ist jetzt die wirkliche Geschichte dabei? Andrea, du hattest da noch was zu ergänzen.
Ja, genau, und zwar ist es tatsächlich auch mit der KI ein ganzer, da wird diese Fähigkeit noch mehr gebraucht, durch die KI das auch noch zu hinterfragen, weil ich habe mich letztes Mal mit einem unterhalten und der gestaltet zum Beispiel Videos, Der hat für eine ältere Dame mit 80 Jahren hat der einen eigenen Avatar erstellt, wo sie praktisch nur eine Tonspur einspricht, wie jetzt zum Beispiel hier der Podcast. Und dieser Avatar spricht diesen Podcast. Und er hat mir dann das Video gezeigt. Das schaut 1:1 mit dieser Oma aus. Aber die Oma muss sich halt nicht mehr ins Tonstudio setzen und muss irgendwo hingehen, sondern die spricht das Ding ein in ihrem Schlafanzug und der klatscht das auf diesen Avatar drauf. Und dann spricht der Avatar. Und dann hat er gedacht, oh mein Gott, wie weit ist unsere Technik und was kommt da noch auf uns zu? Und da, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, das zu hinterfragen, was uns das Netz tatsächlich vorgaukelt oder vorgibt.
Und das nicht nur im Netz. Ich weiß, für uns Erwachsene ist kritisches Denken von Kindern manchmal echt schwierig. Das kann nämlich anstrengend sein, wenn die uns hinterfragen, unsere Kinder. Aber wir sollten dann auch uns eben nicht so zurückziehen, sondern auch mal uns das gefallen lassen, dass sie uns kritisch hinterfragen. Manchmal schießen Kinder dabei sicherlich übers Ziel hinaus, gerade Teenager. Aber auf der anderen Seite, wenn sie es bei uns nicht lernen, kritisch zu hinterfragen, wenn wir immer sagen, hier wird das getan, was ich sage, dann ist es natürlich noch viel, viel schwieriger, Dinge zu hinterfragen. Und es ist, wie gesagt, wir brauchen uns nur bei KI angucken. Da gibt es ja immer diese tollen Spots von Olaf Scholz, der sich da über den Döner auslässt, weil der Döner ja jetzt zu teuer geworden ist. Oder dass man eben auch in den Bundestag, in die Bundestagsdebatten Sachen hineinlegt, die die Leute gar nicht gesagt haben. Da muss man einfach wirklich, dass man das lernt zu unterscheiden, ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, mit dem Thema kritisches Denken, das kann aber auch diese Vergleiche, die aufkommen, können ja auch Stress auslösen, ne? Und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema von Andrea, die Stressprävention, die nämlich tatsächlich auch einer der Life Skills der WHO ist.
Ja, tschakka, endlich mal hier. Also ich habe es gerade vorhin zu Peter gesagt, mir hat das richtig gefreut, wo ich das gelesen habe, denn also ich kann mich schon früher erinnern, war das da schon so aktuell oder ist es da schon überhaupt so am Schirm gewesen? Und ich kann mich schon an meine Anfangszeit von meinen Relax Kids erinnern, wo ich Stresspräventionstrainings gegeben habe. Ne? Und da haben immer alle belächelt, so, ey, was braucht denn ein Kind Stressprävention? So ein Quark, die sollen rausgehen und sollen sie da austoben. Also da haben mich tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Leute belächelt. Und jetzt, wie gesagt, hat eben die WHO das tatsächlich mit auf die Fahne geschrieben. Denn ja, tatsächlich haben eben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass eben Stress der Hauptfaktor für körperliche, geistige und emotionale Erkrankungen ist. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Und da vergleiche ich immer das mit uns. Wie ist denn bei uns, wenn wir dauernd auf Höchstleistung fahren müssen? Irgendwann brennen einfach unsere Akkus durch. Wir kennen einfach nicht mehr. Und das ist eben dieser Stress, der dann eben dazu führt, dass die Kinder irgendwo nicht mehr ihr Wissen abrufen können, dass die überhaupt nicht mehr wissen, was sie überhaupt gelernt haben und was sie aufs Papier bringen sollen oder wer sie überhaupt sind. Und das ist echt ein Punkt, wo ich so unglaublich viel dafür sensibilisieren möchte, da hinter die Kulissen zu gucken und eben auch diesen unerkannten Stress auch wahrzunehmen. Denn ja, häufig äußert sich ja Stress nicht unbedingt nur durch Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, sondern einfach auch durch eben Verhaltensauffälligkeiten. Wenn ein Kind heimkommt und stinkesauer ist, auch da kann tatsächlich dieser unerkannte Stress dahinter stecken und da plädiere ich einfach dafür, dass wir da wirklich sensibel sein für das Thema. In jedem Workshop, wo ich mit dabei bin, werde ich immer und immer wieder auf dieses Thema plädieren, da wirklich zu gucken, wie kann ich dem Kind wirklich helfen, weil das Leben ist einfach kein Ponyhof. Die Kinder gehen ja nach der Schule raus, die haben dann auch wieder ihre Arbeit und auch da wird Stress auf sie einprasseln. Stress wird niemals aus unserem Leben verschwinden. Das funktioniert einfach nicht. Weil wenn wir keinen Stress haben, dann machen wir unseren Stress. Also in der Regel ist doch so. Ne? Und deswegen müssen wir einfach wissen, wie ich damit umgehen kann. Punkt um. Weil ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren und die Kinder können auch nicht glücklich leben tatsächlich. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Thema Empathie. Denn Stressprävention spielt natürlich auch mit in das Thema Empathie ein kleines Stück weit auch mit rein. Denn wenn ich mich selber gut in der Hand habe, ja, dann bin ich natürlich zu anderen Menschen auch viel liebevoller und viel herzlicher und gehe auch auf die Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle von den anderen ein und werde mich auch viel besser darum kümmern, wenn ich mein eigenes Stresslevel einfach viel, viel mehr runtergefahren habe. Denn Empathie ist ja die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie das Leben vor einer anderen Person ist. Und ohne Empathie wird sie letztendlich eine Kommunikation mit anderen eine Einbahnstraße letztendlich gleichkommen. Und deswegen ist es so wichtig, denn Empathie kann uns letztendlich helfen, andere zu akzeptieren, die möglicherweise ja, vielleicht anders sind als mir. Und wenn ich eben weiß, ich muss auf meine Empathie achten, wenn ich weiß, ich habe meine Stressprävention betrieben, ich weiß, wie gut das ich bin. Das heißt, ihr seht schon, dass letztendlich alle diese Life-Skills, die wir jetzt schon vorgestellt haben, letztendlich ein kleines Stück weit zusammengehören und eben auch in das Thema Empathie mit reinzahlen. Und das kann eben die sozialen Interaktionen verbessern, insbesondere auch in Situationen mit ethnischer und kultureller Vielfalt. Und wie gesagt, letztendlich ja, kann man die ganzen Life-Skills zusammenschließen und zahlt alles in die verschiedensten Kompetenzen mit ein, eben auch ins Thema Empathie. Aber da gehört eben auch unsere Beziehung mit dazu.
Ja, Beziehungskompetenz, ein ganz wichtiger Punkt. Und das natürlich, wenn man so an unser ganzheitliches Rad denkt, wir haben immer unsere Kinder, wir haben außenrum die Lehrer, die Eltern und ja, zusammengehalten wird das Ganze aus Beziehung und Kommunikation. Die Kommunikation hatte ich gerade schon, kommen die Beziehungen dazu. Die ersten Beziehungen haben unsere Kinder natürlich logischerweise zu uns, zu den Eltern. Und meistens sind wir auch die, die es abkriegen, wenn sie es mit der Beziehung noch nicht so gut drauf haben, weil bei uns trauen sie sich all das, was sie sich woanders nicht trauen. Ich werde mich nie vergessen, wie eine Erzieherin mal zu mir sagte, oh ja, und dein Sohn, der ist immer der, der vermittelt und der, der hier dafür sorgt, dass die Stimmung gut ist und so. Und ich glaube, du sprichst von einem anderen Kind zu Hause, weil er eher so, was würdest du sagen, ein Zorn, wie sagst du? Zornwinkel, genau, das konnte, und das ist eben, weil die Kinder sich trauen. Das ist nicht, weil sie uns nicht lieb haben, sondern ganz im Gegenteil. Wenn sich die Kinder trauen, zu Hause auch mal auf den Tisch zu hauen, dann haben sie eine gute Bindung an uns, dann haben sie eine gute Beziehung zu uns und haben keine Angst, uns zu verlieren. Aber Beziehungskompetenz ist ja noch viel, viel mehr. Beziehungskompetenz bedeutet ja auch, neue Beziehungen eingehen zu können, Freunde zu finden, das geht los im Kindergarten, eine Beziehung zur Lehrerin aufzubauen, aber auch damit zu leben, dass Beziehungen mal zu Ende gehen können. Das muss jetzt gerade nicht mal eine ganz große sein, der Abschied von der Kindergärtnerin, der Abschied später von der Grundschullehrerin, all das sind Beziehungen. Natürlich sind die vielleicht noch da, aber es sind Rieseneinschnitte im Leben von Kindern. Auch uns geht das so, wir wechseln vielleicht den Job, Beziehungen werden. Ja, es gibt Beziehungen, die werden eine Zeit lang sehr wichtig, dann verlieren wir Menschen aus den Augen, dann kommen Beziehungen wieder zusammen. Das heißt also, Beziehungen sind etwas, die wir brauchen. Menschen sind soziale Wesen und auch Beziehungen, ja, konstruktiv leben zu können, gehört einfach dazu. Dazu gehört natürlich auch so ein Stückchen Rollenverständnis, Erwartungshaltung. Was erwarte ich von einer Beziehung? Kann ich das ausdrücken? Bin ich wieder bei der Kommunikation? Kann ich empathisch zuhören, was mein Gegenüber hat? Stärkt wieder meine Beziehung. Also Beziehungskompetenz, eine der großen Zehen der Welt-WHO und auch eine der großen Themen in der Akademie immer wieder, weil Beziehung, Kommunikation und Stressprävention sind immer ganz viele Themen. Und dazu kommt etwas, ich sprach vorhin schon von dem 5-Jährigen, der sich neben die Kasse schmeißt und vielleicht noch keine andere Strategie hat. Wir sprechen von der Emotionsregulation.
Ja, tatsächlich. Und es ist eigentlich erschreckend zu sehen, dass immer mehr Kinder zu mir in die Coachings reinkommen mit einer, am Anfang ist mir das Wort so stark gefallen, Emotionsregulationsstörung. Mhm. Und ich finde, das ist in die letzte Zeit ein neuer Trendbegriff tatsächlich geworden, der aber sehr, sehr erschreckend ist, weil da verbirgt sich unglaublich viel hinter diesem Thema. Denn letztendlich sind ja die Gefühle, die die Kiddies haben, ein wunderbares Barometer fürs Wohlbefinden, wie es ihnen eben gerade so geht. Das heißt, wenn sie nicht in negativen Gedanken gefangen sind, bleiben die Gefühle positiv und sie fühlen sich ja lustig, liebevoll, friedvoll, es passt einfach alles. Wenn sie sich aber letztendlich ängstlich oder wütend und deprimiert fühlen, ist es klar ein Zeichen dafür, dass ja ihre Gedanken negativ oder dysfunktional geworden sind. Und das Bewusstsein dafür zu entwickeln und die Entscheidung zu treffen, negatives Denken zu beseitigen, kann einfach das Leben dramatisch verändern. Aber dieses Bewusstsein müssen die Kinder erst einmal lernen. Die Fähigkeit, die Emotionen zu kontrollieren, müssen die Kinder schon in jungen Jahren lernen. Und letztendlich müssen sie das für ihr ganzes Leben auch mitnehmen. Und mir fällt einfach auf, dass die Kinder teilweise eben dieses Bewusstsein gar nicht erst haben. Die fühlen irgendwie so gar nicht mehr, wie geht's mir gerade, was brauche ich gerade, was fehlt mir gerade. Und gerade eben Kinder, wo mit Emotionsregulationsstörungen Probleme haben, da heißt es einfach wirklich ganz tief anzusetzen und erst einmal gucken, was sind denn überhaupt Gedanken, was sind Emotionen, was sind Gefühle, wie kann ich die überhaupt einmal richtig ausdrücken und dann kann ich richtige Tools dazu dem Kind an die Hand geben und erarbeiten, was dem Kind einfach gut tut. Und genau das, diese Fähigkeit hilft es eben, Beziehungen zu anderen positiv aufzubauen, ein Selbstbewusstsein aufzubauen, Stress letztendlich auch zu vermindern. Also ihr seht es wieder, auch da spielen alle Punkte mit rein, eben zum Thema Emotionsregulationsstörung. Und es kann den Kindern einfach auch helfen, ihre Potenziale besser in Entfaltung zu bringen. Denn, sagen wir uns mal ehrlich, ein Kind, wo ständig rumrennt wie so ein kleines Rumpelstilzchen in der Schule, kann es natürlich auch sein, dass die anderen Kinder mit das Kind ständig auch dissen und mit dem vielleicht auch nichts zu tun haben oder vielleicht in das Thema Mobbing auch reinrutschen. Das wird gemieden, auch dann kann wieder Selbstbewusstsein angekratzt werden. Deswegen ist es eine ganz wichtige Kompetenz, dass die Kinder gleich von klein auf diese Kompetenz an die Hand bekommen, die sie eben dann durchs ganze Leben wirklich trägt und somit glücklicher sein und ein gesünderes Leben tatsächlich auch führen können. Und wenn wir schon so dabei sind, kennt natürlich da auch die Entscheidungskompetenz ganz wichtig mit.
Ja, das ist so eine der letzten, oder das ist die letzte, die Nummer 10, die Entscheidungskompetenz. Entscheidungen treffen können. Oh, kennt ihr vielleicht selber auch. Soll ich A oder soll ich B?
Oh Gott, fürchterlich, katastrophal.
vielleicht könnten wir auch das Und nehmen. Gehört auch zu den Dingen, die wir immer wieder im Coaching immer wieder haben, das Unten. Das heißt, wir müssen nicht immer A oder B, aber wir müssen Entscheidungen treffen. Für das eine, für das andere oder für beides. Auf jeden Fall geht es oft nicht, ohne Entscheidungen zu treffen, denn wenn wir, manchmal stehen wir auch tatsächlich an einer Weggabelung und wir müssen uns entscheiden, nach links oder nach rechts zu gehen oder stehen bleiben. Stehen bleiben ist meistens die nicht so gute Variante. Und wir haben vorhin so ein bisschen gescherzt, Andrea und ich, wie kann man denn Entscheidungskompetenz bei Kindern stärken? Und eins ist doch tatsächlich, kann man ja gar nicht, beim Legasthenie-Training kann man Entscheidungskompetenz trainieren. Uns ist es auch so wichtig, dass diese Kompetenzen, über die wir gesprochen haben, kann man immer in diesen Lernzusammenhang bringen, kann man immer in den Coaching-Zusammenhang bringen, kann man immer in die Stressprävention, in die Entspannungstechnik und auch jetzt im Legasthenie-Training. Ich muss mich bei jedem Wort entscheiden, schreibe ich es groß oder klein. Und wir haben sehr viele Kinder, die diese Entscheidung nicht treffen und einfach alles klein schreiben. Ist immer sehr ungeschickt im Diktat. Und obwohl sie vielleicht die Regel für die Großschreibung wissen, und es ist tatsächlich etwas, was man auch üben kann, ich entscheide mich, bei jedem Wort zu überlegen. Das heißt also, es gibt so viele kleine Momente, wo man Entscheidungskompetenz trainieren kann, weil wenn ich mich manchmal kann ich und machen, aber manchmal gibt es auch, wenn ich mich für eins entscheide, geht das andere eben nicht. Ich kann nicht die Schokolade essen und behalten. Funktioniert meistens nicht. Meistens ist die Schokolade einfach weg und was dann übrig bleibt, möchte ich vielleicht nicht behalten. Um das hier mal genau auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, wir machen uns hinterher mehr in den Kopf oder etwas, was unser Leben unglücklicher macht, ist, wenn wir hinterher über die verpassten Chancen nachdenken, als darüber, dass wir mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Denn nichts zu tun ist meistens die schlechteste Variante. Und das auch Kinder dazu zu bringen, Entscheidungen zu treffen und dann vielleicht auch mal mit der Konsequenz zu leben, es war nicht die beste Entscheidung. Wir treffen nicht immer nur gute Entscheidungen. 100% unserer Entscheidungen sind nun mal nicht gut. Und auch das hilft uns im Leben voranzukommen und uns auch in unserem Leben wohlzufühlen. Ja, jetzt haben wir unsere 10 Kompetenzen gut zu Ende gebracht. Ich finde es super schön, wenn ich mir die angucke, geht es ja wirklich auch darum, was eigentlich ganzheitliches Arbeiten bedeutet und was man in der Schule machen kann, als Eltern machen kann. All diese Fähigkeiten können wir unseren Kindern mit auf den Weg geben. Und manchmal auch überlegen, bei welcher dieser Fähigkeit können wir selber noch ein bisschen was brauchen. Genau, und damit sind wir jetzt eigentlich schon fast am Ende dieser Folge, Andrea, ne?
Ja, genau. Und zur Entscheidungskompetenz, ich glaube, da haben wir sogar letztes Mal auch einen Podcast drüber aufgenommen gehabt, weil wir auch ganz viele Entscheidungen gehabt haben und da hat uns das alles so fürchterlich gestresst, das Thema Entscheidungskompetenz. Und da bringe ich tatsächlich was, noch geschwind raus, wo mir immer hilft, wenn ich Entscheidungen triff und die vielleicht auch mal in Pose gehen, was natürlich auch immer normal ist, Aber ich denke mir dann immer, okay, gut, zu dem Moment, zu dieser Zeit habe ich alle für und wieder abgewogen und habe nach bestem Gewissen diese Entscheidung getroffen. Und da hilft es auch nicht mehr lang, drüber nachzudenken, wieso, weshalb, warum, sondern ich habe es einfach getroffen und gut ist. Und damals habe ich alles abgewogen und das war die Entscheidung. Und das hilft mir mittlerweile ganz, ganz toll bei dem Thema Entscheidungskompetenz, das auch durchleben zu können. Und natürlich, um Entscheidungen treffen zu können, stellt man sich ja auch Fragen. Und deswegen haben wir für dich auch noch eine kleine Überraschung, vielleicht hast du aber auch schon, zwar ist es unser Fragenkompass, mit ganz, 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 ganz vielen wunderbaren Fragen, um dir vielleicht bei den ein oder anderen Entscheidungen helfen zu können oder auch mit Kindern ins Gespräch zu kommen, um überhaupt erstmal auf das Thema Entscheidungen zu kommen, einen kleinen roten Faden zu haben. Und dazu laden wir dich ganz herzlich ein, unseren Fragenkompass runterzuladen. Der ist kostenfrei, eben mit ganz vielen wunderbaren Fragen, die einfach mal hinter die Kulissen, mit denen du hinter die Kulissen gucken kannst, zum einen mit dir selbst oder eben auch mit den Kiddies, mit denen du lebst oder arbeitest.
Ja, und demnach ist, glaube ich, einer der längsten Podcasts geworden, die wir jemals aufgenommen haben.
Ja.
Und wir sagen jetzt erstmal tschüss. Toll, dass ihr die Zeit hier mit uns verbracht habt. War wieder mal wie immer nett. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut.
Und schreibt es auch gerne mal drunter, wie euch der Podcast gefallen hat. Gell? Das darf uns nämlich auch mal interessieren. Nicht, dass wir da immer ins Mikro reinquasseln und ihr sagt, oh mein Gott, das ist ein Dünsch.
Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Servus.